ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD-Führung hat ihren umstrittenen Spitzenkandidaten Kahr lange Zeit verteidigt. Jetzt aber, gut zwei Wochen vor der Europawahl, rückt sie von ihm ab. Der Bundesvorstand hat Kahr weitere öffentliche Auftritte verboten. Er gab seinen Vorstandsposten auf. Hintergrund ist ein Interview von Kahr, in dem er die Nazi-Organisation SS verharmlost hatte. Durch diese Äußerungen verlor die AfD politische Verbündete in Brüssel.
Da waren die Träume noch groß. Anfang Mai Maximilian Kahr in Dresden bei einer Wahlkampfveranstaltung für die Europawahl. Heute verkündet der Spitzenkandidat der AfD auf der Plattform X, er werde keinen Wahlkampf mehr machen und auch den Bundesvorstand verlassen. Ganz freiwillig war die Entscheidung nicht. Seit Wochen steht Kahr unter Druck, zuletzt wegen eines Interviews mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Kahr sagte darin, nicht jeder SS-Mann sei ein Verbrecher gewesen. Darüber entbrannte ein Streit mit der französischen rechtsnationalen Partei Rassemblement National. Schon länger geht die Partei von Marine Le Pen auf Distanz zur AfD. Bei einem geheimen Treffen in Paris im Februar will Le Pen nicht mal mit Alice Weidel gesehen werden. Nun das Ende der Zusammenarbeit in der gemeinsamen rechten Fraktion im Europaparlament. Die AfD geht von Provokation zu Provokation. Ich habe mich distanziert. Jetzt ist es nicht mehr an der Zeit, sich zu distanzieren, sondern es ist an der Zeit, einen klaren Bruch zu vollziehen. Die AfD verliert Verbündete. Es ist für den Bundesvorstand der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Hatte doch der Europaabgeordnete Kahr zuvor schon für Schlagzeilen gesorgt, weil ein enger Mitarbeiter für China spioniert haben soll. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, Kahr habe Gelder erhalten aus China und auch aus Russland. Nach einer Telefonkonferenz heute Morgen macht die Parteispitze klar, im Ergebnis wurde ein massiver Schaden für die Partei im laufenden Wahlkampf festgestellt, für den der Spitzenkandidat den Vorwand geliefert hat. Nicht alle in der Partei stimmen dem Vorgehen der Parteispitze zu, Maximilian Kahr fallen zu lassen. Das sei ein Zeugnis geistiger Armut für den Bundesvorstand, heißt es etwa aus der Potsdamer AfD. Von der AfD-Liste für die Europawahl kann die Partei Kahr rechtlich nicht mehr streichen. Er bleibt also formell Spitzenkandidat.
Lange hat die AfD-Spitze Maximilian Kahr gewähren lassen. Nun steht die Partei gut zwei Wochen vor der Europawahl mit einem Spitzenkandidaten da, der nicht auftreten soll. Sie verliert Partner im Europäischen Parlament und die Umfragewerte sinken. Je nachdem, wie die Europawahl ausgeht, könnte beim Parteitag Ende Juni auch die AfD-Spitze unter Druck geraten.
Maximilian Kahr darf zwar keinen Wahlkampf mehr führen, trotzdem bleibt er AfD-Spitzenkandidat und wird voraussichtlich auch ins Europaparlament einziehen. Mehr dazu bei tagesschau.de. In Deutschland fehlen Hausärztinnen und Hausärzte. Die Bundesregierung will deshalb deren Arbeitsbedingungen verbessern, um den Beruf wieder lukrativer und attraktiver zu machen. Das Kabinett brachte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. Vorgesehen ist unter anderem, die Obergrenzen bei der Vergütung aufzuheben.
Sie können sich glücklich schätzen. Patientinnen und Patienten, die es in diese Hausarztpraxis im niedersächsischen Bremervörde geschafft haben. Denn seit etwa zwei Jahren gibt es hier einen Aufnahmestopp.
Patienten, die von uns nicht mehr aufgenommen werden können, haben, wenn sie hier zum Beispiel neu zugezogen sind, große Schwierigkeiten, einen Hausarzt zu finden.
Sieben Hausärzte fehlen in der Region. Der Bundesgesundheitsminister will bundesweit gegensteuern.
Wir haben jetzt in Deutschland schon 5.000 Hausarztsitze, die nicht mehr besetzt sind. Und wenn wir dieses Gesetz nicht umsetzen, dann werden wir bald in vielen ländlichen Bereichen, aber auch in Teilen unserer Großstädte, keine Hausarztversorgung mehr haben.
Sein Gesetzentwurf zur Stärkung der Gesundheitsversorgung soll den Hausarztberuf attraktiver machen. Er sieht unter anderem vor, die Abschaffung der Honorarobergrenzen für Hausärzte. Sie sollen Mehrarbeit vollständig bezahlt bekommen. Mehr Unterstützung, etwa für Haus- und Pflegeheimbesuche oder bei der Behandlung chronisch kranker Patienten. Die Kassen warnen vor steigenden Kosten.
Realistischerweise wird das die Beitragszahlerin, also Sie und mich, etliche 100 Millionen Euro mehr im Jahr kosten.
Der Gesetzentwurf sei ein guter Ansatz, löse aber nicht das Grundproblem, sagen Hausärzte.
Ein Drittel der bestehenden Hausärztinnen und Hausärzte sind über 60 Jahre alt. Das bedeutet, das Problem wird sich verschärfen.
Auch der Bundesgesundheitsminister gibt heute zu, es gehe jetzt erstmal darum, dass die Zahl der Hausärzte nicht noch weiter sinke. Eigentlich wollte der Gesundheitsminister auch mehr Medizinstudienplätze fördern. Aus Kostengründen musste er dieses Vorhaben im Kabinett wieder streichen. Aber Lauterbach hofft, dass die Parlamentarier seinen Wunsch doch noch in den Gesetzentwurf aufnehmen.
Auch heute sind wieder Zehntausende Menschen im Iran auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Teheran nahmen sie Abschied von Präsident Raisi. Die Regierung hatte die Menschen aufgefordert, am Trauerzug teilzunehmen. Dafür mussten sie heute nicht arbeiten. Raisi, der Außenminister und 6 weitere Männer waren am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.
Die iranische Regierung trauert. Die Särge von Präsident Raisi, Außenminister Amir Abdullahian und den anderen Opfern des Hubschrauberabsturzes sind in der Teheraner Universität aufgebahrt worden. Mit seinem engsten Führungskreis nimmt Ayatollah Khamenei, der oberste geistliche Führer, Abschied von dem erzkonservativen politischen Hardliner. Der schwarze Turban Raisis liegt auf dem Sarg, Symbol, dass der Präsident nicht nur Politiker, sondern auch Geistlicher war. Raisi galt als möglicher Nachfolger des gesundheitlich angeschlagenen 85-jährigen Khamenei. Unter den Trauergästen der Auslandschef der Hamas Haniyeh und die Nummer 2 der schiitischen Hisbollah-Miliz Qassem. Beide Terrororganisationen wurden von Raisi gefördert. Dann macht sich die Trauerprozession auf den Weg durch Teherans Straßen, begleitet von laut staatlichem Fernsehen Millionen von Menschen. Die Bewohner der Hauptstadt waren vorher mit Nachrichten auf ihre Handys aufgefordert worden, teilzunehmen. Hier wird Raisi verehrt. Der neue Präsident muss die Politik Raisis fortführen, sonst werden wir ihn nicht unterstützen. Es wird keine Probleme oder Veränderungen geben, das hat Ayatollah Khamenei gesagt. Raisi werden wir vermissen. Nicht vermissen werden ihn die Regimegegner. Hier war Raisi verhasst. Er hat zahlreiche Todesurteile verhängt, Kritiker verfolgt und inhaftiert, Massenproteste brutal niederschlagen lassen. Unter seiner Regierung hat sich die Wirtschaftslage des Landes dramatisch verschlechtert. Morgen soll Raisi in seiner Heimatstadt Mashhad in einem schiitischen Heiligtum beigesetzt werden.
Katharina Willinger berichtet für uns aus Teheran. Wie haben Sie die Trauerfeierlichkeiten in der Hauptstadt heute erlebt?
Also wir waren heute Morgen schon sehr früh im Stadtzentrum unterwegs, an dem zentralen Platz, an dem auch sehr viele Regierungsanhänger ankamen, in Bussen. Viele von ihnen sagten, sie wollen unbedingt auch schon an dem morgendlichen Gebet teilnehmen, das ja vom obersten geistlichen Führer Ayatollah Khamenei geführt wurde. Viele hatten Bilder von Raisi in der Hand. Gleichzeitig habe ich die Stimmung als sehr angespannt wahrgenommen, auch uns als ausländischer Presse gegenüber. Ein paar Straßen weiter war die Stimmung ganz anders, als wäre es ein relativ normaler Tag. Dort, wo die Menschen leben, die die Regierung kritisieren, die mit dem System eben nichts anfangen können und dementsprechend auch nicht an diesen Trauerfeierlichkeiten teilgenommen haben. Morgen dann soll die offizielle Beisetzung von dem verstorbenen Präsidenten Raisi in seiner Heimatstadt in Mashhad im Nordosten des Irans stattfinden. Und da werden dann eben auch ausländische Staatsträger erwartet, unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.
Vielen Dank, Katharina Willinger in Teheran. Norwegen, Irland und Spanien wollen Palästina als eigenen Staat anerkennen. Die drei Länder erhoffen sich davon, die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben und Anreize für eine Friedenslösung zwischen Israelis und Palästinensern zu schaffen. Rund 140 von 193 UN-Mitgliedern haben Palästina als Staat bereits anerkannt. Viele wichtige westliche Nationen zögern aber. Die Bundesregierung etwa stellt die Zwei-Staaten-Lösung erst nach dem erfolgreichen Ende von Friedensverhandlungen in Aussicht.
Was Spaniens Ministerpräsident heute ankündigt, wurde vom Parlament schon vor 10 Jahren parteiübergreifend befürwortet, die Anerkennung Palästinas. Sanchez betont, der Schritt richte sich nicht gegen Israel, nicht gegen die Juden, sondern er ermögliche Frieden. Wir werden den Staat Palästina anerkennen, damit dieser zu gegebener Zeit den gleichen Status wie die israelische Regierung hat und damit auch die künftige palästinensische Autonomiebehörde gegenüber der Hamas gestärkt wird, einer terroristischen Gruppe, die verschwinden muss, wenn wir einen stabilen und dauerhaften Frieden wollen. Spanien wirbt damit für die Zwei-Staaten-Lösung. Das Land steht traditionell den Palästinensern nahe. Auf den Straßen demonstrieren seit Monaten regelmäßig Tausende pro-Palästina, prangern Israels Vorgehen in Gaza als Genozid an. Palästina besteht faktisch aus zwei politischen Regionen, dem Westjordanland, regiert von der palästinensischen Autonomiebehörde, und dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen, strittig die genauen Grenzen. Europa ist in der Frage gespalten, aber neben Spanien wollen auch Irland und Norwegen Palästina jetzt anerkennen.
Es sind nicht die einzigen in der EU, aber es sind weniger als zum Beispiel im globalen Süden. Und es ist schon interessant, dass sich dieser Trend der Anerkennung, den wir global wahrnehmen, zugunsten Palästinas, dass der sich nun auch auf dem europäischen Kontinent fortsetzt. Das ist eine relativ neue Entwicklung, würde ich sagen.
Israels Außenminister ruft als Reaktion seine Botschafter aus Spanien, Irland und Norwegen zurück. Der Premierminister spricht in Israel von einer Belohnung für Terror. Die Bösen dürfen keinen Staat bekommen. Es wird ein terroristischer Staat. Er wird immer wieder versuchen, das Massaker vom 7. Oktober zu wiederholen. Das werden wir nicht zulassen. Die Lage ist kompliziert. Im Gazastreifen empfinden viele Menschen die Anerkennung Palästinas als Lichtblick. Aber weder die Hamas noch die israelische Regierung sprechen sich derzeit für zwei Staaten aus.
In Großbritannien wird am 4. Juli ein neues Parlament gewählt. Das kündigte Premier Sunak an und beendete damit die Spekulationen über den Wahltermin. Seine konservative Regierung steht derzeit massiv unter Druck. In Umfragen liegt die oppositionelle Labour-Partei deutlich vor den Tories. Jenny Erpenbeck gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der deutschen Gegenwartsliteratur. Besonders im Ausland werden ihre Werke geschätzt. Nun hat die 57-Jährige als erste Deutsche den renommierten Booker Prize gewonnen. Damit werden fremdsprachige Bücher ausgezeichnet, die ins Englische übersetzt wurden. Erpenbeck erhielt den Preis gestern zusammen mit ihrem Übersetzer Hofmann für den Roman Kairos.
Umarmung zwischen Autorin und Übersetzer, beide offensichtlich überwältigt von der Auszeichnung. Ich habe mir gar keine Rede zurechtgelegt. Ich bin wirklich überrascht. Eine schwierige Liebesgeschichte zwischen der jungen Katharina und dem viel älteren Hans in den letzten Tagen der DDR. Davon erzählt Jenny Erpenbeck in Kairos. Die Beziehung geht zu Bruch, sowie das Land, in dem sich die Liebenden begegnen. Es ist auch die Zeit, in der Jenny Erpenbeck selbst jung war, 1967 in Ost-Berlin geboren. Ihre Tagebücher von damals, jahrzehntelang hat sie nicht hineingeschaut, dann wurden sie Inspiration für Kairos.
Man kann im Privaten die Dinge so wie unter dem Mikroskop anschauen, aber es ist schön, wenn man dadurch auch die Vorgänge, die im Großen passieren, besser versteht.
Genau das überzeugte die Jury. Persönliche und nationale Wandlungen seien in Kairos auf besondere Weise miteinander verwoben. Im Ausland ist Erpenbeck bereits sehr renommiert, viel bekannter als in Deutschland. Ihr Werk wurde mittlerweile in 30 Sprachen übersetzt. Das Preisgeld geht zur Hälfte an Michael Hofmann, der Kairos ins Englische übersetzt hat. So wollen die Stifter internationale Literatur im englischsprachigen Raum fördern. Auch in Deutschland spüren viele Buchhandlungen schon die Auswirkungen der Preisvergabe. Die Nachfrage nach Kairos heute groß. In vielen kleineren Läden war das Buch schon am Vormittag fürs Erste ausverkauft.
Neue Unwetter haben in Teilen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt. Gestern Abend und in der Nacht traf es vor allem Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. In Kastel kam das Wasser mit einer solchen Wucht, dass innerhalb einer Viertelstunde der Marktplatz überschwemmt war. Rettungskräfte rückten zu vielen Einsätzen aus, meist wegen überfluteter Keller und Straßen. Die Unwetterfront ist inzwischen weiter gen Norden gezogen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. Mai.
Unter Tiefdruckeinfluss muss heute nach dem Nordosten, morgen im Süden mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Im Nordosten gibt's heute Nacht gewittrigen, untergiebigen Starkregen. Im übrigen Land klart es oft auf. Der Tag beginnt im Nordosten mit teilweise kräftigem Regen. Vom Nordwesten bis in die Mitte recht freundlich. Richtung Süden gibt's mancherorts Schauer oder Gewitter, die später häufiger werden. Vom Schwarzwald bis nach Südbayern besteht Unwettergefahr durch Starkregen. Im Nordosten heute Nacht um 15 Grad, im Bergland teilweise wieder wieder nur einstellige Werte. An der See und im Süden morgen unter 20 Grad, im Osten dagegen fast noch sommerlich warm. Am Freitag im Norden recht freundlich, sonst vielerorts Schauer oder Gewitter, in der Mitte auch ergiebiger Regen. Am Wochenende weiterhin wechselhaft mit teilweise kräftigen Gewittern. Am wärmsten bleibt es im Osten.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es bei Ingo Zamperoni um Reaktionen aus Israel auf die Ankündigung mehrerer europäischer Länder, einen Staat Palästina anzuerkennen. Außerdem zeigen wir Schülerinnen und Schüler, die in mobilen Bädern Schwimmunterricht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.